Ich würde viel eher die Frage stellen, warum um alles in der Welt Oliver Pocher in dieser Runde sitzt.
Das fragen sich viele bei dir auch. Ja. Ich kenne sie noch nicht mal.
Nein, und das ist völlig irrelevant.
Die Wochennotiz.
Mit einer Premiere diese Woche. Es ist die erste Sendung diese Woche, die nicht den Gag macht, dass es die erste Sendung ohne Atomstrom ist. Und damit herzlich willkommen und hallo auch Jan.
Das ist vollkommen korrekt. Hier sind eure beiden strahlenden Lieblingsmoderatoren, Tim und Jan. Ich bin Jan und wie du an meiner Moderation vielleicht schon merkst, ich bin so ein bisschen verkatert heute.
Ja, es war verrückt, weil du hast irgendwie Anfang der Woche angefragt, ob wir eine Stunde früher aufzeichnen könnten. Am Sonntag. Und ich habe gedacht, Sonntag, ich würde schon gerne ausschlafen, aber es gibt jetzt nicht so wirklich was dagegen. Sprich, ja komm, ist okay. Und dann bekomme ich gestern Nacht, quasi 10 Stunden vor der Aufzeichnung, eine Nachricht, nicht mal von dir, sondern von einem unserer Lieblingshörer, Stefan.
Hallo, Wochennotiz.
Der sagt, ja, Jan traut sich nicht zu fragen, ob ihr nicht doch vielleicht normal aufzeichnen könntet.
Ja, es haben sich ein paar Termine geschoben und gestern Nacht, weswegen ich jetzt wieder um 11 Uhr konnte und gestern Nacht ist mir dann aufgefallen, es ist jetzt, keine Ahnung, kurz nach 12 und ich werde vor 3 Uhr nicht zu Hause sein. War es wirklich so intelligent, den Termin nicht doch nochmal zurück auf die normale Uhrzeit zu schieben? Danke Stefan, haben wir es geschafft und sind jetzt beide in der Lage, hier irgendwas in ein Mikrofon zu reden.
Ich frage mich, wie ich das eine Stunde früher hätte schaffen sollen bei dem, was ich heute Morgen irgendwie dann, wie früh ich aufstehen musste, um alleine den normalen Termin zu schaffen. Ich weiß nicht, was da mit mir los war. Egal, ja.
Ich war gestern auf einem Geburtstag und da gab es eine kleine Mini-Spielolympiade mit so kleinen Mini-Brett und sonst was Spielen, ne? Unter anderem war auch da Stefan Baumann, der bei Tapfere Tackerhacker und den Produktionen von Johannes Wolf immer die Spielerklärungen spricht. Und wenn er dann dir gegenüber sitzt an diesem Spielbrett und dir dann vorliest, jeder Spieler zieht abwechselnd eine Karte und tut damit. Es ist sehr surreal irgendwie, aber es war toll, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich kann es mir vorstellen, dass das surreal, wie du schon sagst, dass man nicht denkt, dass dieser Mensch wirklich dann da ist, so ungefähr.
Ja, das und es ist auch so, also dass diese Stimme dann aus ihm rauskommt, so, also die man ja sonst
dass
eher,
ein Mensch
also,
wirklich diese Stimme hat.
Ja, so genau, das ist gar nicht KI, ich dachte immer, gut.
Ich muss hier mal was ansprechen, was mir seit Wochen schon durch den Kopf geht.
Oha.
Und zwar, also einfach, weil ich etwas festgestellt habe. Und zwar denke ich ja so bei Fernsehzeitungstexten zu Fernsehsendungen. Die sind eigentlich doch irgendwie so standardisiert oder sind halt so Inhaltszusammenfassungen oder so, die jetzt auch vielleicht nicht direkt von der Zeitung geschrieben werden, sondern so angeliefert werden und so. Und dann würde ich für eine Sendung wie TV Total ja eher sowas erwarten, wie es jetzt auch einmal hier drin steht. Gastgeber Sebastian Puffpaff moderiert die ihm anvertraute Kultshow von Anfang an mit großer Lässigkeit. Der Humor ist etwas aggressiver als zu alten Stefan Raab-Zeiten. Beispielsweise kommentierte Puffpaff das Zögern Thomas Gottschalks vor einer Europakarte bei Wetten, das mit den Worten, als der jung war, hatte Deutschland noch ganz andere Grenzen. So, das ist jetzt mehr
das ist harter Gag. Ja.
So eine allgemeine Zusammenfassung. Aber oft ist es so, dass ich mir denke, wer hat sich denn da bei den paar Zeilen so viel Mühe in Anführungszeichen gegeben, weil
das zu recherchieren.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob das recherchiert ist oder ob derjenige, der diese Texte schreibt, nicht einfach glühender TV-Total-Fan ist, jede Sendung guckt und sich andauernd solche Begebenheiten notiert. Ein anderer Beispieltext ist nämlich, um die Printmedien ist es nicht gut bestellt, musste Sebastian Puffpaff im März in einer seiner Sendungen mit großem Bedauern konstatieren. Gerade die von ihm so geliebten Lifestyle-Magazine wie zum Beispiel Barbara müssten wohl eingestellt werden. Dabei arbeitet doch gerade die Gazette von Barbara Schöneberger Themen auf, die anderswo viel zu kurz kämen. Mittels eines Einspielers,
das sagen wir auch immer,
machte der Moderator auf einen Bericht über den ältesten und schlechtesten Wasserballspieler der Welt aufmerksam und fragte sich, wo man derart Wichtiges in Zukunft lesen könnte. Das sind so viele Details über irgendeine Sendung, die dann als Programmankündigung für eine neue Sendung da drin steht. Ich finde das verrückt.
Ja. Wahnsinn.
Ich habe es jetzt bei anderen Sendungen nicht so beobachtet, ob das da auch so ist.
Verstehen Sie Spaß da noch drin, dass Barbara Schöneberger oft keinen Ton hat oder sowas und dass sich die Leute auch schon wieder auf die neue Ausgabe freuen, weil das wird wieder spektakulär, ob sie heute zu verstehen ist oder nicht.
Das könnte ich mir gut verstehen. Apropos Barbara Schöneberger, können wir auch gerade nochmal ansprechen. Ich habe es nicht gesehen, aber irgendwie so nebenbei irgendwo gelesen. Gestern Abend war ja hier wieder, denn Sie wissen nicht, was passiert.
Ach,
beim RTL. Und es war wohl so, dass die so lange überzogen haben, dass die einen Werbeblock senden mussten, der aber nicht mehr für die Sendung eingeplant gewesen wäre. Also der wäre eigentlich für die nächste Sendung geplant gewesen. Musste dann aber laufen. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist dann der entscheidende Moment der Sendung, also als Günther Jauch und Thomas Gottschalk zusammen gewonnen haben, in der Werbepause passiert.
Ja, sehr gut. Sehr gut.
Jetzt haben wir schon so viel übers Fernsehen geredet, da hätte man diesen Jingle auch vorher schon spielen können.
Fernsehen.
Herzlich willkommen im Medienkälbchen innerhalb der Wochennotiz.
Ja.
Herr
Körber.
Es ist immer so ein bisschen schwierig, Serienempfehlungen auszusprechen. Ich versuche es möglichst kurz zu machen. Ich habe in der ARD-Mediathek, gut versteckt wie immer.
Ja, ich wollte gerade sagen, da hast du hingefunden.
Eine Serie vom MDR entdeckt. Es ist eine Mockumentary über einen Studenten der Medienkunst, der gerade mit seinem Studium anfängt.
Ja.
Und ich bin ja wirklich Jerks gewohnt. Ich bin Pastewka gewohnt und solche Fremdscham-Serien. Aber da habe ich zumindest in der ersten Folge auf meiner Couch gelegen und mich von der ersten bis zur letzten 25. Minute vor Fremdscham gekringelt, was Spaß gemacht hat, aber ich kann mir auch keine zwei Folgen am Stück angucken. Ich musste die Folgen dann über die nächsten Tage verteilen, würde aber dennoch eine Empfehlung dafür aussprechen, sich das mal anzugucken.
Ja, hast du den Titel schon gesagt?
Irgendwas mit Medien heißt die.
Stimmt, Serie. Ja, so war das. Ja, Tim, gehen wir vom Fernsehen direkt ins Kino.
Moment.
Danke sehr. Ich habe es gewagt und habe mir Manta Manta 2 im Kino angeguckt. Du weißt ja, ich war ja neulich schon im WDR als Experte zu diesem Film eingeladen und habe gesagt, wie ich mir das vorstelle. Ja, und ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Es ist,
man muss sagen, du hast, bevor der Film losging, ein Bild geschickt aus dem Kino und dann mit in die Stiefel gepisst angedeutet, dass es wohl um diesen Film geht. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ich freue mich auf eine professionelle Rezension in der Wochennotiz. Und deine erste Reaktion war, oh, ich weiß nicht, ob ich darüber reden will.
Erzähl's ruhig, was ich geschrieben habe.
Ich bin noch nie so beklommen aus dem Kino raus.
Ja, und das fasst es wirklich zusammen. Also es ist ja nicht so, dass man aus dem Kino rausgeht und denkt sich, es war jetzt ein Scheißfilm, sondern es war echt ein Gefühl von Fassungslosigkeit über das, was die letzten, ich glaube, 120 Minuten oder so geht das Ding, über die Leinwand passiert ist. Hast du Manta Manta den ersten gesehen?
Ich glaube nicht.
Okay.
Ich habe höchstens tatsächlich mal die Stiefelpiss-Szene irgendwo gesehen.
Ja. Also da geht es ja wirklich um die Autos und um diesen Autokult, um dieses Auto rum und um die Geschichte von Berti, gespielt von Til Schweiger, und unter anderem auch von Klausi, gespielt von Michael Kessler. Die sind beide auch wieder dabei, und ich würde dir einmal kurz die Handlung vorlesen, dieser Film nimmt, solange man es denn Handlung nennen kann. Berti hat schon vor einiger Zeit seine Rennfahrerkarriere beendet und betreibt nun eine Autowerkstatt mit angeschlossener Kartbahn. Als er mit der Tilgung seines Darlehens in Rückstand gerät und die Zwangsversteigerung des Grundstücks droht, will Berti das 90er-Jahre-Rennen auf dem Bilster Berg gewinnen, um die Siegerprämie für die Tilgung des Darlehens zu verwenden. Das ist die Handlung.
Ja, klingt jetzt nach einer klassischen 90er-Jahre-Komödie.
Genau, ja, und also ich weiß einfach auch nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Es ist so viel, was, fangen wir mal mit der Charakterzeichnung an. Also die Charaktere sind immer irgendwann irgendwie, aber nichts von ihrem Verhalten baut irgendwie stringent aufeinander auf. Also es gibt zum Beispiel die Szene, wo Berti Til Schweiger mit dem neuen Freund seiner Tochter sehr unzufrieden ist. Und du weißt es ja auch, wenn man das so macht, wenn man nicht zufrieden ist mit dem neuen Freund der Tochter, verprügelt man den.
Natürlich.
Bis der die Nase blutig hat, ne?
Was sonst?
Und dann reagiert die Tochter logischerweise etwas über. Das ist stringent erzählt, sagt: Papa, ich hasse dich, zeigt ihm den Mittelfinger, steigt zu ihrem neuen Freund ins Auto und sie fahren weg.
Kurze Frage, ist die Tochter, ist das auch eine echte Tochter von Til Schweiger?
Natürlich,
natürlich.
Was denn sonst? Also die Frage hättest du ja wirklich nicht stellen müssen. Luna Schweiger ist es natürlich. Sie fahren weg, es vergehen 10 Minuten im Film und dann passiert die Stelle, wo Luna Schweiger und ihr Vater einen Moment haben, wo sie sich zusammenraffen und sich wieder sagen, wie sehr sie sich lieben und brauchen und dass alles zwischen ihnen toll ist und dass einfach der Vater eben den neuen Freund blutig geschlagen hat. Das ist ja auch, also es passiert ja in den besten Familien mal so irgendwie, ne? Dann gibt es den Charakter von Michael Kessler, der spielt halt in der 90er-Jahre-Originalverfilmung Manta Manta halt einen freundlichen Idioten, aber ist halt schon relativ dumm und lässt sich von allen verarschen und rumschubsen. Und jetzt hätte man natürlich 30 Jahre später, die der Film jetzt spielt, erzählen können, dass dem irgendwas passiert ist. Vielleicht ist er immer noch dumm oder hat im Lotto gewonnen oder irgendwas ist passiert mit seinem Charakter. Nein. Michael Kessler trägt einfach eine sehr schlechte blonde Perücke und hat sehr viel Falten mehr bekommen, aber spielt einfach exakt denselben Charakter, nur dass die Dialoge nicht mehr so gut geschrieben sind wie früher.
Stell mir ihn jetzt die ganze Zeit vor, wie Bernhard Hoeker damals bei Switch, nicht Reloaded, sondern dem ursprünglichen Switch, als Thomas Gottschalk.
Ja, er sieht exakt so aus. Ja, jetzt, ja, total. Exakt so sieht es aus, ja. Also es ist wirklich traurig. Also ich halte ja von Michael Kessler relativ viel und diese Rolle, also ich glaube, ich kann mir schwer vorstellen, dass ihn das wirklich erfüllt hat. Andererseits ist natürlich,
muss halt,
ne,
das Geld auch reinkommen.
Ich wollte gerade sagen, ne, also ich hätte auch gesagt, ja klar, die Millionen oder was dafür jetzt gibt, nehme ich mit, so, ne, also der ist ja jetzt auch, keine Ahnung, in Top 3 der Kinokassencharts, warum auch immer, wegen Leuten wie mir. Ich würde mal einfach mit dir also weiter hier durch meine Liste gehen. Es ist so viel passiert. Es gibt noch zwei Kompagnons von Til Schweiger, die in seiner Werkstatt arbeiten und die sind so Stichwortgeber in erster Linie für Fäkalhumor. Also der eine sagt zum Beispiel ständig, dass er scheißen muss. Das ist sehr lustig. Und sagt dann so, ja, also dann klauen die einen Motor und dann sagt er aber, ja, es geht jetzt nicht, ich muss scheißen, mir drückt schon die Wurst und ne, dann... Dann scheißt er in die Werkstatt und Achtung, besonders lustig, dann hat er ja kein Klopapier zum Abwischen, ne? Aber ist ja eine Autowerkstatt, darum gibt es Schmirgelpapier. Oh. Verstehst du? Weil das ja gar nicht weich ist.
In der Szene wird dann so kurz inszeniert, dass er da drüber nachdenkt erstmal.
Natürlich, er guckt sich das an, denkt drüber nach, hat natürlich von Til Schweiger, weil das ist besonders lustig, auch zwei verschiedene Körnungen bekommen, das Weiche oder das Harte, ne, je nach Präferenz. Und dann guckt er sich das natürlich an und dann geht die Hand nach hinten und dann siehst du mit dem, also ein Zoom-In ins Gesicht. Wie man
Wahnsinn.
Das so. Ja, Wahnsinn, das ist ganz toll. Dann lass uns mal eben über die Schleichwerbung reden, die der Film hat, obwohl Schleichwerbung das falsche Wort ist, weil es ist unfassbar offensichtliche Werbung. Wirklich in jeder zweiten Einstellung frisst irgendjemand Lukas Podolski-Döner.
Na, immerhin. Ich dachte jetzt irgendwie hier so Til Schweiger-Wasser für 8 Euro oder sowas. Oder Wein.
Nee.
Oder was er noch alles
genau
verkauft.
Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass auch, es gibt eine Szene in einem Restaurant, wo Wein getrunken wird. Ich bin mir sehr sicher, dass da wahrscheinlich auch sein Wein rumgestanden hat. Podolski-Döner, der Podolski spielt später auch mit bei einem Autorennen. Niemand weiß, warum er da mitmacht und wie er da hingekommen ist, aber plötzlich ist Lukas Podolski da.
Dann auch, wenn ich das richtig verstehe, Lukas Podolski sich selbst spielt.
Genau, der spielt sich selbst, genau. Und dann gibt es so Momente, da probieren sie den neuen Motor ihres Autos aus und machen eine Testfahrt und feiern, dass sie schnell sind und alles funktioniert hat. Und dann gibt es so einen Break im Film, laute Musik geht an, die Farben werden nochmal Instagrammiger, alles sieht nach Stockfoto aus und es sieht einfach aus wie eine Becks-Werbung. Und dann werden groß Bierflaschen in die Kamera gehalten, die Marke habe ich vergessen, scheint gut funktioniert zu haben, die Werbung, und alle liegen sich in den Armen. Es sieht halt wirklich aus, als ob die auf dem verkackten Becks-Segelschiff stehen. Und dann läuft wirklich einfach 30 Sekunden einfach Bierwerbung. Mit den Charakteren dieses Films. Einer hat noch so einen JBL Ghetto Blaster auf der Schulter, ne? Und der auch nochmal in groß abgefilmt wird. Es ist Wahnsinn. Und meine absolute Lieblingsschleichwerbung ist, auf ihrem Firmenwagen machen sie auch Werbung für McFit, da ist großes Logo hinten drauf. Und dann gibt es meine Lieblingsstelle, wo nämlich die Werbungen ineinander fließen. Wo sie nämlich Lukas Podolski Döner fressen und der eine fragt, wenn du immer so viel Döner isst, wie schaffst du es denn, die Figur zu halten? Und dann sagt er, ja, ich gehe immer ins McFit. Also das ist, es ist wirklich hart.
Und so, nach dem Döner kommen dann die Verdauungsprobleme, womit wir wieder beim Schmirgelpapier sind.
Ja, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es daran gelegen haben muss. Ja, also, okay, wir machen weiter. Wollen wir mal eben auf die technische Umsetzung des Films gehen?
Es ist dein Part hier. Du kannst erzählen, was
okay.
du möchtest.
Also vielleicht noch kurz die Info. Rate mal, wann man den ersten Manta sieht im Film.
Mit dem ersten Bild?
In Minute 92, richtig.
Ah.
Ja, also es hat bis zum Ende einfach nichts mit Mantas, Opel Mantas zu tun. Ja, gehen wir auf die technische Seite. Es gibt natürlich grauenhaft viele Schnittfehler. Also irgendwie so jemand hat die Hand auf Bauchhöhe, Umschnitt, er hat sie im Gesicht und das passiert ständig die ganze Zeit, wirklich als ob's gewollt ist. Dieser Film hat mehr Schnittfehler als Schnitte und das muss man erstmal hinbekommen. Dann gibt's natürlich Dialogszenen, wo die Kamera die ganze Zeit die Achse springt. Was auch dazu führt, dass man sich in den Szenen gar nicht mehr zurechtfindet, wer jetzt wo steht und mit wem redet. Super gut. Und so Achssprünge vermeiden lernt man in der Filmhochschule wirklich im allerersten Semester. So, das wird das Erste, was man lernt.
Ja, Til Schweiger und Filmhochschule passt nicht so richtig zusammen, oder?
Aber da muss doch irgendwer in diesem Filmset, da sind riesiges Team, irgendwer muss doch mal gesagt haben, Leute, wir springen die ganze Zeit die Achse, wisst ihr das? Dann gibt es wahnsinnig asynchrones ADR, also wenn man am Filmset Ton aufgenommen hat und keine Ahnung, nebenbei war eine Autobahn und man wollte die nicht, dann synchronisiert man ja auch im Deutschen nochmal nach. Aber die deutschen Schauspieler haben es offensichtlich nicht geschafft, ihre deutschen Texte auf ihre deutschen Lippen zu sprechen. Darum gibt es sehr asynchrones ADR. Was nur davon getoppt wird, dass es offensichtlich Sätze gab, wo erst im Schnitt aufgefallen ist, das ist ein Satz, den brauchen wir, damit die Story funktioniert. Den muss noch irgendwer einsprechen, aber man hat dann nicht gesagt, komm, wir holen uns den nochmal im Studio, sondern es war so eher so, kannst du mir den Satz nochmal einsprechen als WhatsApp-Sprachnachricht? Und genau in der Qualität sind dann auch diese Dinger, die dann random aus dem Off kommen, weil den hat ja im On auch niemand gesprochen. Ich will mal eben die Nase putzen, warte, das wird alles raus aus mir, wenn ich davon höre.
Ich kann ja in der Zwischenzeit gerade mal spekulieren, dass, also so bei Kein Ohrhasen, Zweierküken und so, da hat Til Schweiger ja gerne so einen Filter auf die Filme gelegt. Irgendwie habe ich eben gedacht, ob ich fragen soll, ob er das hier auch gemacht hat, aber es passt halt einfach nicht zum Film. Aber ich fände es witzig, wenn er es gemacht hätte.
Natürlich hat er es gemacht. So ziemlich, also es ist alle Instagram-Filter einmal durchgegangen und hat wirklich jeden einmal aufs Bild gelegt. Das ist also, der Look ist auch, machen wir da kurz an, also die haben mit Objektiven gedreht, die eine unglaublich große Tiefenunschärfe haben. Also du siehst das Gesicht in scharf und normalerweise ist dann der Hintergrund hier immer leicht verschwommen, ne? Das kennt man ja aus dem Film und Fernsehen, das sieht ja auch schön aus, aber du hast immer noch eine gewisse Orientierung im Raum, wo du gerade bist anhand der Schemen im Hintergrund. Die haben mit Objektiven gedreht, die so viel Tiefen und Schärfe machen, dass du einfach nur noch Matsch siehst. Du hast das Gesicht und im Hintergrund ist farbiger Matsch.
Also
du hast
quasi so wie wenn ich jetzt hier in unserem Videocall meinen Hintergrund auf unscharf stellen würde.
Genau, so sieht's aus, ja. Und da kann man wahrscheinlich noch mehr erahnen, was im Hintergrund ist. Das macht, dass du den ganzen Film über so ein total klaustrophobisches Gefühl hast, weil du dich überhaupt nicht im Ort, im Raum verorten kannst mit dem, was du gerade siehst. Auch ganz furchtbar. So, getoppt wird das Ganze natürlich nur vom Sounddesign. Du hast Kämpfe und ich weiß nicht, warst du schon mal im Moviepark oder im Phantasialand in der Stuntshow?
Ja.
Wenn die sich geprügelt schon, haben, dann gibt es doch die Schlaggeräusche.
Ja, die auch nicht immer so ganz synchron sind, ja.
Die nicht ganz synchron sind und vor allem auch nicht so geil klingen. Aber offensichtlich ist, Til Schweiger günstig an das Schlagsoundpaket vom Phantasialand gekommen und benutzt diese wahnsinnig schlechten Comic Relief Schlagsounds in seinen Boxszenen in dem Film. Und die hauen sich dann, das macht immer Es ist auch immer der gleiche Sound. So, also, es ist nicht so, dass man da variiert hätte oder so. Es ist immer derselbe Sound. Wird da nur noch besser? Es gibt eine Szene, also logischerweise, das Schauspiel ist natürlich auch eine Katastrophe. Von allen durchgehend, auch von Leuten, die normalerweise spielen können, aber halt keine Regie bekommen haben, weil ist ja blöd, wenn der Regisseur selber mitspielt, dann kann er das nicht so gut machen. Man muss sich ja auf die Bierwerbung fokussieren, die überraschenderweise sehr gut inszeniert war. Also die Bierwerbung top, kann man so senden, nichts dran auszusetzen. Aber Tim, was machst du, wenn du Schauspieler hast und die haben einen Dialog, der eigentlich in die Tiefe gehen soll, die zerrüttete Vater-Sohn-Beziehung thematisieren soll? Dann kann man das entweder gut spielen oder man legt einfach genauso laut wie der Dialog noch emotionale Chartmucke drunter.
Too late to apologize.
Ja, genau. Genau die Preisklasse.
Ja, natürlich. Also ich sag mal so, nach dem, was du bisher alles geschildert hast, ist das ja auch ein Til Schweiger Klassiker. Und wahrscheinlich hat doch One Direction die Filmmusik auch gemacht oder den Titelsong oder so.
Ja, wahrscheinlich. Es ist wie heißt denn, What is Love von Hathaway läuft im Film zweimal in voller Länge.
Mhm.
Ich meine, der ist auch einer der titelgebenden, nicht Titel, aber einer der Main-Songs im alten Film, von daher, dass der drin vorkommt, okay, aber zweimal in voller Länge ist dann doch hart. Und in dieser Autofahrtszene mit diesem Dialog ist es so, dass die Kameras am Auto montiert sind, aber normalerweise, wenn du erzählen willst, dass du eine Autofahrt machst oder eine Bahnfahrt oder so, dann ruckelt die Kamera immer so ein bisschen, ne, damit du noch weißt, da ist Bewegung. Die Kameras sind komplett stabilisiert, es ruckelt gar nichts und sie haben offensichtlich auch noch im Sounddesign entweder vergessen oder zu leise gemischt, dass bei so einer Autofahrt noch so ein Autogeräusch gar nicht so schlecht wäre. Das heißt, du hast einen Dialog, wahnsinnig laute Musik, kein Autogeräusch und die Kamera wackelt nicht. Und darum sieht es einfach so aus, wie in so einem 50er-Jahre-Film, wo die im Auto vor so einer Leinwand sitzen und dann so Til Schweiger am Lenkrad dreht. Weil Til Schweiger guckt natürlich beim Autofahren, weil er ja seinen Spielpartner anguckt, auch nie auf die Straße. Es ist einfach, es ist richtig gut.
Ja, ich kriege gerade immer mehr Bock, dass mir das tatsächlich mal anzugucken. Vielleicht also, nicht unbedingt im Kino, aber.
Nee, also unter Film, also filmwissenschaftlichen Aspekten ist es wahnsinnig interessant, den Film zu sehen. Und was es natürlich auch gibt, es gibt Jump Cuts, immer und überall.
Ja, finde ich auch schlimm. Ich persönlich. Allerdings finde ich eher schlimm, dass sich das langsam, das hat sich so über YouTube so reingezeckt langsam in so professionelle Produktionen tatsächlich. Dass ich
ja,
jetzt
aber
gar nicht
halt so,
weiß.
Also ich habe ja gar nicht so sehr was gegen Jump Cuts, aber Jump Cuts, die sich halt nicht verschneiden. Also dieses Stilmittel ist ja inzwischen wirklich etabliert, das geht. Aber wenn es halt wirklich sowas ist, Die müssen ja auch gesetzt werden, Jump Cuts. Das ist ja ein gesetztes Stilmittel schon, trotzdem. Ne? Und die Dialogszenen von Manta Manta 2 sehen einfach aus, als hätte man einen Bildmischer hingestellt und hätte man einen Schimpansen davor gesetzt und der hätte wild auf die Kameratasten gedrückt. 2, 1, 1, 2, oh, jetzt haben wir eine Totale, jetzt ein Heransprung. Also es verschneidet sich alles überhaupt nicht. Und das Pacing ist auch für den Arsch. So, also, es gibt nicht so, jetzt redet der, ich schneide nicht auf den, jetzt redet der, ich schneide auf den, jetzt zeige ich mal kurz die Reaktion, während der andere redet, sondern es schneidet einfach immer wild hin und her, egal ob gerade jemand spricht oder nicht oder ob gerade jemand irgendwie guckt oder nicht, es wird einfach geschnitten, vollkommen egal, was man zeigt, einfach geschnitten. Also, ja, das Ganze wird dann natürlich am Ende gekürt von einem Autorennen mit dem alten Manta, dem originalen Manta aus dem alten Film, das als Fanservice endlich mal schön an dem Film. Natürlich, Spoiler Alert, gewinnt Til Schweiger das Rennen.
Ach Mensch, du, da hätte ich ja jetzt gar nicht mitgerechnet.
Ja, und während dieses Autorennens verunfallen sehr, sehr viele Leute. Also zum Beispiel, einer verliert die Kontrolle über sein Auto, überschlägt sich 6-mal, kracht in die Böschung, macht die Tür auf, steigt aus, alles in Ordnung. Jemand fährt mit seinem Auto auf das Ende einer Leitplanke, das Auto fliegt in die Luft, landet auf der Motorhaube, landet schräg auf der Seite, er macht die Tür auf, steigt auf, ist nichts passiert. Also die ganze Zeit haben Leute krasse Unfälle und steigen dann aus dem Auto aus. Und alle am Ende feiern alle zusammen und trinken natürlich wieder Bier. Ja, nichtsdestotrotz hat dieser Film natürlich 4 Filmförderungen eingestrichen und wir möchten an dieser Stelle sagen, es hat sich gelohnt. Ja, ich möchte noch zwei Dialogsequenzen vorlesen, die dir auch einen Einblick geben in die Qualität der Dialoge dieses Films. Zum Beispiel, ey Leute, wir müssen los, Leute. Auch Highlight für mich an Dialog.
Ey Leute, wir müssen los, Leute. Also ey, das war jetzt los, ein, Leute? Das ist ja kein Dialog, das, oder? Das war ja bisher nur ein Satz. Das ist,
ja, ja, genau. Also aber halt genau vom Dialog schreiben. Aber ja, es ist ein Satz aus einem Dialog, der so zugerufen wird. Aber ey Leute, wir müssen los, Leute, ist, finde ich, großes Highlight. Und Luna Schweiger mit einem Satz, den sie wahrscheinlich auch im Real Life sehr oft sagt: Papa, du bist wie ein Loch im Kopf. Keiner braucht es, aber ich brauche dich.
Darum geht es sicherlich auch bei der Fortsetzung von Manta Manta. Die Nostalgie dürfte dennoch viele ins Kino treiben, selbst jüngere Baujahre.
Papa hat die früher auch immer alle gerne geschaut und da hat man sich dann auch dazu gesetzt und mitgeschaut.
Ich bin ja jetzt noch so jung, dass ich den Film gar nicht damals im Kino hätte sehen können. Und ein interessanter Ausflug in eine andere Zeit.
Eurovision Song Contest. Wir haben uns da echt ein Jahr ausgesucht, ne? Eigentlich wollte ich ja hier mal irgendwie auch dann demnächst nochmal, oder will ich demnächst auch nochmal auf Songs aus dem Ausland kommen. Das war ja eigentlich das Ziel hier irgendwie, die Heldenreise in Richtung Sieg quasi beim Eurovision
Natürlich.
Song Contest zu begleiten. Aber es sind schon wieder Dinge passiert. Dinge hier Deutschland intern.
Ja.
Also erstmal, Olli Schulz und Jan Böhmermann werden für den österreichischen Radiosender FM4 den Eurovision Song Contest kommentieren. Das machen die natürlich nur in diesem Jahr plötzlich, weil wir uns auch darum kümmern. Die
natürlich.
Wollen uns die Show stehlen, das ist ja ganz klar. Dann hat Peter Urban, der sich ja schon gegen Icke Hüftgold geäußert hatte, sich jetzt auch gegen Jan Böhmermann geäußert.
Mhm.
Witzig finde ich, dass er sagt, Olli Schulz ist ja wenig. Ach, Moment, vielleicht solltest du das wieder vorlesen.
Ich wollte gerade, ja.
Olli Schulz ist ja wenigstens noch lustig. Jan Böhmermann finde ich zu verkniffen. Wo geht's weiter? Ich glaube, er hätte keinen Spaß an der Sache. Er würde alles nur niedermachen. Den ESC muss jemand kommentieren, der das Ganze mit dem nötigen Humor sieht, aber es dennoch mag.
So, im nächsten Absatz, dass Schulz und Böhmermann das ESC-Finale live aus Liverpool moderieren hält Urban für einen
reinen PR-Gag der beiden und des Radiosenders, der nicht sonderlich beliebt ist und etwas Aufmerksamkeit gut gebrauchen kann.
Zudem sehe er
Böhmermann und Schulz überhaupt nicht als Konkurrenz und ich nehme sie auch nicht ernst. Wenn ich schon deren Ankündigung höre, wird mir schlecht.
Ätzt das ESC-Urgestein, so sei es.
Albern und dämlich.
Dass Böhmermann in einem Interview mit dem Radiosender FM4 gewohnt satirisch kundgetan hatte, Österreich fördern und vor allem Deutschland
standesgemäß demütigen
zu wollen. Ja, gut. Sind wir damit auch durch?
Ja, es ist irgendwie, also ich finde, bei Icke Hüftgold habe ich ihn ein bisschen verstanden. Das finde ich jetzt klingt einfach nach, ich fühle mich in meiner Ehre verletzt und bin beleidigt.
Ja, apropos Icke Hüftgold, der hatte ja auch angekündigt, dass er sich da nochmal äußern wollte zu dieser ganzen Vorentscheidsgeschichte und dass der NDR da nicht alles richtig gemacht hat. Und er hat das auch gemacht auf einem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-seitigen Instagram-Post. Mit
Wir lesen
sehr,
ihn jetzt in voller
sehr,
Länge.
Sehr viel Text. Im Großen und Ganzen geht es im Prinzip darum, dass er die Abstimmungsergebnisse so ein bisschen anzweifelt. Er glaubt tatsächlich, dass der NDR ihn einfach nicht haben wollte als Kandidat da in Liverpool und hat deshalb auch um die Abstimmungsergebnisse gebeten, hat die auch bekommen und hat dann aber festgestellt, Moment mal, da stimmt aber irgendwas mit der Rechnung nicht. Und auf Anfrage hat der NDR dann aber auch sich irgendwie rausgeredet, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch Konsequenzen hat oder nicht, ist mir auch egal. Nächste Woche geht's ja einfach mal wieder weiter mit Songs aus anderen Ländern und wie am Anfang gedacht, kümmern wir uns dann mal nicht mehr um Deutschland.
Aber die jungen Schneiders haben sich den Schritt an die Autobahn genau überlegt. Sollten ihre Kinder direkt an der A40 aufwachsen?
Ich wohne gerne, es ist wirklich super. Und da wir damals hier komplett alles neu gemacht haben, Dreifachverglasungen in den Fenstern haben, kann man also mittlerweile hier eine Stecknadel fallen lassen und man hört nichts.
Ja, es ist wieder Zeit für eine Spezialausgabe unserer Lieblingsrubrik in dieser Sendung, nämlich die Wochennotiz
Lokalzeit.
Und es ist nicht irgendeine Lokalzeit, nein, es ist die Wochennotiz in der Aktenzeichen XY Spezialausgabe. Jetzt bitte die Kriminalpolizei wieder um ihre Mithilfe, denn Unbekannte werfen in Rothenburg-Wümme in Niedersachsen ein besetztes Toilettenhäuschen um und da haben sich Fäkalien über einen 36-Jährigen ergossen.
Es erinnert mich an das Lied vom Ende von Fettes Brot, wo auch beschrieben wird, wie jemand auf ein Dixi-Klo geht und dann das Dixi-Klo aber entsorgt wird in einem Säurebecken. Naja.
In einem noch größeren Dixi-Klo.
Sozusagen, ja.
Ich lese es nochmal vor. Unbekannte haben in Niedersachsen ein besetztes Toilettenhäuschen umgeworfen. Der WC-Inhalt ergoss sich dann über den Mann. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Der Fall ereignete sich demnach bereits vor 2 Wochen während eines Osterfeuers in Rothenburg-Wümme. Der 36 Jahre alte Mann in dem WC-Container habe sich zudem eine Rippenprellung zugezogen. Nur mit Hilfe von anderen Besuchern des Unterstädter Osterfeuers habe er den Container verlassen können. Die Täter flohen den Angaben zufolge zu Fuß in Richtung eines Waldstücks. So, ja, wir haben hier nochmal ein Foto vom Dixi-Klo und von... Wenn ja, Sie das Dixi-Klo wiedererkennen.
Es ist nur ein Symbolbild, und aber ich finde auch schön, wie da einfach jemand vor einem dieser also es ist so eine Reihe von Dixi-Klos, ja. Und der guckt da so, was macht der da? Also was soll dieses Symbolbild, das ja mit der Geschichte nichts zu tun hat, denn andeuten? Ja.
Nee, aber also Tim, ich war jetzt beim Original Dixi-Klo, ich bin wieder in dem Aktenzeichen-Setting, so logischerweise. Ja. Ne, wir haben hier nochmal ein Bild von dem Dixi-Klo. Wenn Sie das wiedererkennen, dann können Sie noch bis zum Ende der Sendung anrufen. Oder uns eine E-Mail schicken an xy@wochennotiz.de. Jetzt habe ich außerdem noch Tim Scharf vom Polizeikommissariat Rothenburg-Wümme da. Guten Tag, Herr Scharf.
Guten Abend.
Ja, was versprechen Sie sich denn jetzt von dieser Öffentlichkeitsfahndung?
Ja, wir müssen natürlich zusehen, dass wir alle Möglichkeiten ausnutzen, den Täter zu finden. Ich weiß nicht, warum ich jetzt sächsisch spreche, obwohl das Ganze ja in Niedersachsen passiert ist, aber... wir müssen natürlich herausfinden, wer die Täter waren, und da kann man natürlich, wenn man öffentlich fahndet, breiter streuen, so, also Menschen, die wissen, wer zu sowas in der Lage ist und wer sowas vielleicht auch angekündigt hat und wer das für einen Scherz hält, die sollten sich deshalb bei uns melden.
Tim Scharf, vielen Dank.
Sehr gerne.
Achso, wir haben gar keinen Trainer mehr. Ja gut, dann kommen wir jetzt einfach.
Den haben wir schon verschwendet.
War
doch,
so?
Ich habe einen Trainer für dich. Fick, 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 fick. Nee, Moment. Ich habe die Melodie leider tatsächlich, obwohl ich es mir eben nochmal angehört habe, nicht mehr richtig im Kopf. Fick, 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 Victoria Swarovski geht der Song, den ich auf die Playlist setzen möchte. Und es war wirklich ein...
Oh, Tim. Oh, was denn? Gott.
Was?
Ja, bitte? Das machst du wirklich?
Ja, das mache ich wirklich, weil unsere Playlist doch sowieso vollkommen kaputt ist. Es hat aber auch noch seinen Grund, weil ich kannte diesen Song bis Freitag nicht.
Ja.
Dann habe ich Let's Dance gesehen und da war dieser Song Thema, weil unser alter Freund Daniel Hartwig ihn gesungen hat in Anwesenheit von Victoria Swarovski, der das sichtlich auch ein bisschen unangenehm war.
Komisch, komisch.
Sie hat aber... ich frage mich jetzt, an welcher Stelle ich jetzt das Wort professionell einsetze. Sage ich jetzt, sie hat professionell versucht, das zu überspielen, oder sie hat versucht, das professionell zu überspielen, indem sie dann auch sowas gesagt hat wie, ja, da habe ich mich sehr gefreut. Naja.
Können wir das bitte nächste Woche hier als Snippet haben? Das Hätte ich gerne. Ja, aber ich finde das sehr gut, dass du nach wochenlangen Bemühungen, die Playlist englischsprachiger und weiblicher zu bekommen, jetzt einfach einen deutschsprachigen sexistischen Kackscheiß-Titel auf die Playlist packst. Das finde ich ist konsequent, Tim. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich...
Kunstfreiheit! Ja, so muss man auch mal sagen dürfen, auch hier.
Ich freue mich, diese Woche einen Titel auf die Playlist zu setzen aus einem Computerspiel, was ich wieder entdeckt habe, nämlich Planet Coaster. Und das habe ich wieder so angemacht und dann kam dieses Lied und es war so ein Hachgefühl und es war sehr schön. The Light in Us All heißt der Titel. Ich bin sehr froh, dass ich das fehlerfrei ausgesprochen habe. Die Interpreten spare ich mir. Es ist das Titellied von Planet Coaster und das packe ich jetzt auf die Playlist.
Ja, dann auf Wiedersehen, Pferdchen.
Ja, drück einfach den Knopf.
Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast auch unter wochennotiz.de.